Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Ich liebe es, gerade bei diesem Wetter vorm Kamin zu sitzen, prasselnde, knackende Feuer zu hören und sich von dem Feuer wärmen zu lassen. Und vor allem dieses Licht ist sowas Schönes. Wenn du den gemütlichen Abend vor allem vielleicht mit deinem Mann, mit deiner Frau vorstellst, es ist einfach herrlich. Es ist eigentlich sogar wirklich so, dass als ich noch ein Jahr bevor ich unser Haus gebaut bauen habe lassen, hätte sich cool angehört, ne, gebaut habe, habe ich genau gewusst, so muss der Kamin aussehen. Und ich habe mir den angeguckt, war auf so einer Messe und habe den gesehen und gesagt, das will ich haben. So und genau da, wo der stehen soll. Das konnte ich mir alles bildlich ausmalen, weil ich es wirklich liebe, dieses Feuer im Haus zu haben, diese Wärme und dieses Licht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir auch mit so einem richtig schönen, gemütlichen Abend im Winter, vielleicht sogar ein bisschen romantisch, so einen Kamin vorstellst und ob das irgendwie auch in deinen Träumen wäre, wenn du an dein Eigenheim denkst oder sonst was. Und dann habe ich diesen Kamin irgendwann mal 2 Jahre, nachdem wir eingezogen sind, da so reingebaut und das erste Mal angezündet. Das war herrlich und es funktionierte und es hat, ey, das ist so ein tolles Gefühl. Und irgendwann mal bist du eigentlich nicht zufrieden zu sagen, so als Mann, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle so seid, dass du das Holz einfach kaufst, da reintust und machst an. Das ist ja echt, kann jeder. Ja, in den Baumarkt fahren, Holz kaufen oder irgendwo, das kann jeder. Da habe ich mir gedacht, ich muss das so richtig wie ein Mann machen, okay? Ich habe eine Kettensäge genommen, deswegen steht die hier. Ja, ein richtig cooles, gemütliches, kleines Ding und ab in den Wald. Natürlich nicht irgendwie wild oder nachts oder so, ja, das Ding ist eh nicht so leise, sondern erlaubt, wo man das machen darf und alles drum und dran beachtet. Dann gehen wir da in den Wald und ach, das ist ein richtig cooles Gefühl, so einen Baum wegzuhauen. Also ich habe schon mal solche Bäume, so, das macht schon Spaß. Du musst genau gucken, ja, dass er nicht zu dir fällt, sondern in die andere Richtung. Und wie machst du das? Das ist jetzt nicht einfach nur so, das ist nicht so wie bei den Videospielen. Auf jeden Fall hat das richtig Spaß gemacht, das Ding. Ne? Habe ich das hingefallen, gefällt das Ding. Und dann, okay, wie kommt das Ding jetzt zu dir nach Hause? Ja, ich habe zwar so ein Kombi, da passt er nicht rein. Mein Cabrio, auch wenn ich es aufmache, passt er auch nicht so gut rein. Also musst du klein machen. Ja, okay, zum gewissen Ding, wenn du dir den Baum, dann den Stamm so, weiß ich nicht, in 30 Zentimeter Dinge klein machst, auch noch nicht ideal, um in den Kamin zu stopfen, kriegst du vielleicht irgendwie nach Hause. Ja, da brauchst du das Nächste. Dann habe ich mir farblich abgestimmt, ja, wie der gute Handwerker, und habe ich mir so eine Axt geholt. Und das Ding hat echt Wumms. Das ist ein richtig dickes Ding. Und damit kannst du so, ja, so richtig, so in dem Durchmesser locker, so schönes, frisches Holz, dann kannst du dir das spalten und das fühlt sich so gut an. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, hier sind echte Männer im Raum. Du hast doch sogar so ein Hemd an. Sehr gut. Auf jeden Fall, wenn du bei dem Teil so einen Stamm durchkriegst, ja, da denkst du ehrlich, wer braucht Fitnessstudio? Wer braucht diese ganzen Pinterest-Softies, nee, das ist richtig cool. Und wenn das Holz dann knackt und richtig, boah, aber es ist immer noch zu groß. Ja, die kriegst du dann vielleicht so in Stücke, weiß ich nicht. Wenn du in den Kamin tust, fängt nicht richtig Feuer, dachte ich mir. Passend zum System hole ich mir die kleine davon und ein richtig gutes Ding. Vielleicht denkt ihr, was ist das? Ja, kostet so ungefähr 40, 50 Euro. Denkt ihr, hä? Boah, genau. Kriegst du auch für 5 Euro im Baumarkt so, mit Holz und so, aber da haust du zweimal drauf und dann ist aus. Mit dem Ding, da hast du 20 Jahre Garantie, glaube ich, 15 oder 20 Jahre, dass das Ding hier vorne nicht bricht. Ja? Mega, dachte ich, das hole ich mir einmal so richtig. Und da kriegst du ganz schön das Holz fein gehackt, das Große, damit du dein Feuer in deinem Kamin auch wirklich anzünden kannst und das direkt Feuer fängt. Yes, das ist richtig, richtig cool. Also so die Werkzeuge, die du dafür brauchst, damit das Feuer am Leuchten ist und wirklich Wärme gibt. Und das fühlt sich gut an, wenn du so den ganzen Weg mal durchgegangen bist und dann sitzt du vor deinem Feuer und weißt, das, was der da drin dir Wärme gibt, ist das Zeug, was du im Wald Schweiße deines Angesichts, ja, selber alles komplett zurecht gesägt und bis hierhin geholt hast. Und dann genießt du diese Wärme so richtig. Das ist ein richtig cooles Bild. Ich hoffe, ich habe euch Geschmack auf mehr gemacht. Jetzt nicht von meinen Geschichten, sondern dass ihr das auch Bock habt, vielleicht irgendwie sowas zu machen, weil das macht richtig Spaß. Aber heute soll es ja nicht darum gehen, wie ich das alles hier so gemacht habe und wie ich mich dabei gefühlt habe, sondern wenn wir, Erwin hat es schon gesagt, bei Schein sind, an diesem Sonntag, wo wir sagen, wir lassen uns heller leuchten in dieser Stadt, dann geht es genau darum, wie, dass wir den Traum haben als Kirche. So wie ich diesen Traum hatte, wie schön diese Wärme zu genießen in meinem Wohnzimmer, vor meinem Kamin, für meine Familie, für all die Leute, die ich gerne um mich rum habe immer wieder. Wir wollen genau so eine Wärme, so ein schönes Licht in diese Stadt rausbringen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch deine Leidenschaft ist. Ob dich das begeistert, ob du schon länger in dieser Kirche bist oder vielleicht als Besucher gerade die ersten Male da. Uns als Kirche begeistert und trägt diese Leidenschaft. Wir wollen so gerne nicht nur hier gemütlich für uns leuchten und uns total schön finden und uns wärmen hier miteinander, sondern wir wollen wirklich in dieser Stadt ein Licht sein. Dieser Traum lodert in uns. Und manchmal wird er vielleicht ein bisschen mal, weiß ich nicht, wie es euch geht, ein bisschen kühler. Und dann kommt der Nächste an und feuert das wieder bei mir an. Dann kommt irgendjemand aus der Kirche, ein Freund, eine Freundin. Und ich sehe sie, gucke sie an und es fängt wieder an bei mir zu lodern, weil ich sehe, wie sie ihr Leben führt und wie sie und so weiter. Und das wollen wir irgendwie lodern lassen. Es soll eine große Leidenschaft sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du das wirklich als Leidenschaft. Ja, ich möchte, dieses Bild gefällt mir, ich möchte auch so ein Feuer, so eine Wärme und so ein Licht im Leben von anderen Menschen sein. Und ja, ich fände es mega cool, wenn wir als Kirche das immer mehr sind. Wenn wir nicht nur eine Kirche sind, die viel reden kann, die toll reden können, sondern die das auch wirklich tun und dieses Licht in das Leben bringen. Aber in diesem ganzen Traum und in dieser Leidenschaft kommst du vielleicht zu dem Punkt, dich zu fragen, ja, wie wird das Wirklichkeit? Wie kommt dieses Feuer in den Kamin? Wie fängt dieses Licht an zu leuchten? Und ich möchte dir sagen und heute darüber reden, was für Werkzeuge du hast, damit es am Ende wirklich anfängt zu brennen durch dich. Damit es wirklich leuchtet und das wärmende Licht in diese Stadt hinaus leuchtet. Und ich sag's mal so ganz direkt und plump, dein Geld ist dein Werkzeug. Ja, da hat er die Kurve irgendwie bekommen, ja, zum Geld, über Geld zu reden. Aber ich werde euch das ein bisschen versuchen zu zeigen und zu motivieren und euch an dem, wie Jesus über Geld denkt und darüber geredet hat, euch hoffentlich wie eine Tür öffnen, die euch was völlig neue Möglichkeiten zeigt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, das ist das, was ich dir mitgeben will, was du alles mit diesem Werkzeug machen kannst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was du alles mit dem, was du an Fähigkeiten und an Zeit und einfach als Typ oder Frau, wie du bist, wie du gemacht bist, mit all deinen wundervollen Eigenschaften und auch mit deinem Besitz und vor allem mit deinem Besitz, was du damit alles auf diesem Planeten, in dieser Stadt bewirken kannst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das kannst du dir heute noch gar nicht erträumen. Ich weiß nicht, ob du schon dein erstes Geld verdienst. Ich weiß, im zweiten Gottesdienst sind viele Studenten ein ganz gefährliches Thema. Ja? Geld. Aber wir können gerne darüber reden, worüber wir träumen, wenn wir Geld hätten. Okay? Das kann jeder. Konnte ich als Student auch. Der Vorteil war, ich habe mir schon als Student meine Frau gesucht. Die hatte echt einen guten Job. Und dann war das alles ein bisschen einfacher. Ja, es war jetzt kein Tipp oder so, sondern einfach nur so eine Geschichte von mir. Aber du hast bestimmt Träume, was machst du mit deinem ersten Geld, oder? Was machst du, wenn dein erstes komplettes Gehalt auf deinem Konto ist? Ja, du hast noch keinen Job, du weißt noch nicht mal, was du machen sollst, aber du träumst von deinem ersten Gehalt. Ich hatte damals so einen Nebenjob in einem Sportartikelhaus. Ja, so. Dem einzigen, den es jetzt mittlerweile noch in Bonn gibt. Hier, Sportpartner. Genau. Und da habe ich im Keller gearbeitet und die ganzen Neuwaren ausgezeichnet. Also da die ganzen Etiketten draufgeklebt, wie viel das kostet. Ja, und dann, wo ich das erste Mal diesen Job hatte, weil meine Eltern mir irgendwann mal gesagt haben, nee, ich kauf dir die Jeans nicht. Ich kauf dir die Jeans für 30 Mark, das war's. Ich so, okay. Da kann ich mich bei meinen Freunden nicht mehr blicken lassen. Also musste ich selber arbeiten gehen. Und dann habe ich da gearbeitet, habe ich geträumt, was ich mir alles kaufen kann. Und das Gemeine war an diesem Job, du gingst durch diesen Laden und siehst all die tollen Sachen, weil ich auch als Sportler Fußball gespielt habe, alles, die tollen Fußballspiele, Adidas, hießen die früher, Predator oder so. Das war der Fußballschuh, da konntest du wirklich, nur weil du die Schuhe anhast, schießen wie Roberto Carlos. Das war unglaublich. So hat es die Werbung dir verkauft. Und du wolltest diesen Schuh haben. Das Problem war, also die Träume hatte ich genug, was ich davon kaufen wollte. Nur, dass ich habe ja ausgezeichnet und wusste, was der Laden dafür bezahlt und was ich oben für bezahlen muss. Und der hat wieder keinen Spaß gemacht, das Zeug zu kaufen. Aber an Träumen fehlt es uns nicht. Was werde ich alles mit meinem Geld machen? Ich denke, du hast irgendwelche Träume für dich im Kopf. Was werde ich alles mit meinem Geld machen? Hast du schon mal geträumt, was dein Geld alles machen kann? Auf dieser Erde und in dieser Stadt. Das meine ich sehr konkret. Hast du schon mal davon geträumt, boah, wenn ich dieses Geld wie ein Werkzeug sehen würde, was könnte ich daraus alles zimmern? Was könnte ich daraus alles basteln? Was könnte ich daraus alles, stell dir gerne noch andere Werkzeuge vor. Weil die Entscheidung, was du mit deinem Geld machst, sagt nämlich sehr viel darüber aus und wie du über dein Geld träumst, wer du bist und wem du gehörst. Ich sage das nochmal, die Entscheidung, wie du über dein Geld träumst und was du mit deinem Geld machst, sagt unglaublich viel darüber aus, wer du bist, deine Identität und wem du gehörst. Jesus sagt nämlich in Matthäus 6, Vers 21 einen unglaublich krassen Satz. Der sagt noch viel darum herum, nehme ich dich gar nicht mit rein, aber dieser Satz, der haut rein wie eine Bombe. Dein Schatz ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo deine Besitztümer sind, was du hast, da ist auch dein Herz. Das ist erstmal eine echt offensive, bisschen so auf den Fuß treten Aussage. Ich weiß nicht, ob dich das trifft oder ob du das erstmal einfach interessant findest. Was meinte Jesus damit? Im Endeffekt meint Jesus, bei allem Respekt jetzt vor jedem von euch, bei all der Leidenschaft, die du vielleicht gerade jetzt ins Singen hier reingesteckt hast, falls du leidenschaftlich gesungen hast. Vielleicht denkst du auch, warum singen die so und was. Aber viele von euch beobachte ich, gucke mal rumherum und es sieht aus, dass es echt, dass ihr damit echt etwas ausdrückt, was euch auf dem Herzen liegt. Aber bei allem Respekt, du kannst noch so inbrünstig singen, du kannst noch so sehr deinen ganzen Körper mit reinnehmen. Es sagt niemals so viel über deine Leidenschaft für Gott aus, wie das Geld, was du in deinem Portemonnaie hast und wofür du es ausgibst. Das ist eine krasse Aussage, weil das ist das, was Jesus hier sagt. Da, wo dein Schatz hingeht, da ist auch dein Herz. Da ist deine Leidenschaft. Da ist das, was dich bewegt. Da ist was dir wichtig ist im Leben. Wo dein Geld hingeht, damit zeigst du deine Leidenschaft. Aber Jesus will damit nicht sagen, wenn er das so sagt, ich bin hinter deinem Geld her. Jetzt will ich dein Geld haben. Und wenn wir Schein hier Geld einsammeln, deswegen bin ich so dankbar, dass wir es vor meiner Predigt eingesammelt haben. Ich will euch nicht euer Portemonnaie massieren oder eure Geschlechtsgewissen oder sonst was, sondern ich will einfach sagen, Jesus ist nicht hinter deinem Geld her. Behalt all dein Geld. Jesus kann all die Dinge, die er auf dieser Erde tun möchte, an anderen Menschen, ich verspreche es dir, komplett ohne das Geld von uns als KfB tun, vor allem ohne dein Geld. Du denkst, ja, ich habe eh nicht viel, aber ja, ist kein Problem. Das braucht Jesus gar nicht. Er ist auch nicht hinter deinem Geld her, sondern hinter deinem Herzen. Und wenn er sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, dann weiß Jesus nämlich, wie unser Herz funktioniert. Und er weiß, dass wir das, was uns wirklich wichtig ist, da werden wir auch rein investieren, oder? Es ist nämlich umgekehrt, nämlich funktioniert es auch. Es ist ein super Weg, Gott unser Herz zu geben, wenn wir ihm nämlich erlauben, unser Geld zu benutzen. Es ist sogar der nackteste Weg, wenn ich das mal so sagen darf. Der ehrlichste Weg. Der Weg, wo man so richtig Butter bei die Fisch tut. Da kann man nicht viel reden. Bei all dem, was Anbetung und Gebet und alles, was das christliche Leben sonst wirklich zentral ausmacht, auch aussagt. Man kann das alles aber faken. Aber fake mal, das Geld irgendwo hinzugeben. Ja, nee, das funktioniert nicht. Du gibst es ab und es ist weg. Und es war dir wichtig und auf einmal ist es weg. Das fakest du nicht, das glaub mir mal. Und dann wird's nackig. Und dann wird's ehrlich. Aber ich stelle mir das immer so anders vor, dieses Bild. Was für ein Licht wir in dieser Stadt sein können, wenn Herzen wirklich Jesus gehören. Und ich habe jetzt mich nicht versprochen und ich habe auch nicht, wenn ich gesagt habe, wenn Herzen wirklich Jesus gehören, versteckt gemeint, wenn unser Geld wirklich Jesus gehört. Nein, Jesus ist wirklich nicht von unserem Geld abhängig, hier in der Stadt uns leuchten zu lassen. Wirklich nicht, Punkt. Aber er ist abhängig davon, dass unsere Herzen ihm ungeteilt gehören. Und wenn das passiert, Leute, dann wird es in dieser Stadt leuchten. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Jesus sagt, wo unser Schatz hingeht, da wird unser Herz sein. Und weil er unser Herzen ungeteilt haben will, wenn jemand ungeteilten Herzens bei Gott ist, ist auch sein Portemonnaie ungeteilt bei Gott. Und alles, was ich habe, damit meine ich nicht nur Geld, auch meine Zeit, die ich investiere, meine Fähigkeiten, die ich in dieser Welt einsetze, um irgendwelche Dinge zu erreichen. Das heißt Schein. Wir wollen, dass in dieser Stadt die Stadt leuchtet. Das bedeutet, dass Herzen erfüllt werden mit dem Licht von Jesus Christus, dass Heilung in Herzen kommt, dass in kaputte Situationen Gutes reinkommt, dass wo Menschen wirklich ganz hoffnungslose Lebenssituationen haben, durch unseren Ärmel hoch, durch unser Geld, durch unser, was wir da versuchen zu bewirken, echt Licht reinkommt. Aber nicht einfach nur, damit sie auf einmal Essen haben, wo gestern kein Essen da war. Auf jeden Fall das auch. Sondern damit sie merken, unser Schatz, wir geben das, wir tun das, weil wir dir Gutes tun möchten, aber wir geben das weg, weil wir so sehr davon überzeugt sind, dass es etwas viel Wichtigeres gibt, als etwas für mich alles zu machen. Und wir wollen, dass dieses Licht, was unser Herzen erleuchtet, in das Herz anderer Menschen kommt. Und Geld ist der Echtheitstest, der Litmus-Test unserer Hingabe an Gott. Weil unser Geld, vielleicht ist das manchmal sogar ein bisschen ungemütlich, das so deutlich zu sagen, unser Geld geht immer dahin, was uns wichtig ist. Wir geben unser Geld immer dafür aus, für das, was uns wichtig ist. Du würdest dein Geld nicht für Dinge ausgeben, die dir nicht wichtig sind. Dann würdest du es nämlich nicht ausgeben. Und deswegen ist es der Echtheitstest. Und meine Frage ist deswegen an diesem Morgen, was ist dir wichtig? Was ist wirklich etwas, was richtig Bedeutung hat in deinem Leben? Ich frage es mal anders. Zu welchem Zweck soll dein Leben bedeutungsvoll sein? Bedeutsam sein? Was ist dir wichtig? Und ich sage dir einen ganz krassen Satz. Der ist eigentlich super einfach. Geld kann dein Leben bedeutender machen, aber es bedeutet nicht dein Leben. Geld hat die Fähigkeit, wie ein Werkzeug, aus einem Rohstoff etwas Krasses zu fabrizieren. Geld kann dein Leben bedeutender machen. Aber es bedeutet niemals dein Leben. Deswegen meine Frage, was soll dein Leben bedeuten? Gib dafür dein Geld aus. Investiere darin deinen Besitz, deine Fähigkeiten. Was soll dein Leben bedeuten? Investiere genau da rein. Vielleicht kannst du dir folgendes Bild vorstellen. Ich weiß nicht, ob es dich sehr total jetzt irgendwie anturnt. Stell dir mal deine Beerdigung vor. Und auf deiner Beerdigung kommen die Leute. Ich war auch schon auf Beerdigungen, wo man dann sagte, ja, lass uns mal ein bisschen zurück überlegen, was dieser Mensch in unserem Leben bedeutet hat. Und dann sitzt du da eine Minute, zwei Minuten und es ist echt unangenehm. Weil keiner hat was zu erzählen. Kein Kind, kein Enkel. Sitzen alle da, aber man weiß nicht, was soll man sagen. Stell dir vor, wir sind auf deiner Beerdigung und Schlangen stellen sich an. Die Leute können gar nicht anders. Jeder will als erstes ans Mikrofon, weil die wollen etwas erzählen, was dein Leben für sie bedeutet hat. Oder was sie gesehen haben, wie dein Leben bedeutend wurde für andere. Stell dir das mal vor. Wenn Geschichten über Geschichten gesammelt werden und erzählt werden, Entschuldigung, für die Bedeutung und über die Bedeutung deines Lebens. Die feiern dich wirklich. Und was soll das sein? Wofür sollen sie dich feiern? Oh Mann, der Karl. Ich habe seinen Kontoauszug gesehen. Ja, der hat gerade kurz bevor er einen Herzinfarkt hatte, da über seinem Tisch sein Konto, sein Geld gezählt. Kannst du dir nicht vorstellen, wie viel er in seinem Leben gesammelt hat? Und alle klatschen und jubeln. Woo! 2 Millionen sind noch da oder was auch immer. Ich meine, ich bin schon tot, ich habe nichts mehr davon, aber alle jubeln. Nein, ich sehe in euren Augen, ich sehe euch zwar nicht so gut, weil ich so hell angeleuchtet werde, aber das ist nicht das, wofür ihr gerne gefeiert werden würdet. Nicht für eure Häuser, nicht für eure Besitztümer, nicht für das Ganze, wofür wir sonst ganz häufig unser Geld ausgeben, würdest du gerne gefeiert werden an diesem Tag. Aber wofür willst du gefeiert werden? Damit will ich jetzt nicht dieses Bild irgendwie ad absurdum führen. Ja, nee, natürlich willst du nicht, dass man dich da groß... aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man über dein Leben redet, wofür soll man sagen, das ist bedeutsam gewesen durch diese Person in meinem Leben? Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Geld zu tun? Ganz einfach, Geld ist das Werkzeug in deinem Leben, die Dinge zu verwirklichen, die wirklich bedeutsam sind. Geld ist das Werkzeug. Klein, mittel, mega. Stell es dir irgendwie vor, egal. Wie viel auch du hast. Geld ist das Werkzeug in deinem Leben, um die Dinge zu verwirklichen, die wirklich bedeutsam sind. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was du alles damit machen kannst. Und dann stelle ich mir einfach die Frage, wenn ich dann an meine Beerdigung denke oder sowas, will ich am Ende mehr Besitztümer oder Geld haben? Oder will ich mehr Geschichten haben über das, was mir wirklich bedeutsam ist? Und wie Leuten das gut getan hat. Wie ich Leuten damit Bedeutung in ihr Leben gebracht habe. Weil mir ich dieses Werkzeug genommen habe und das daraus was gemacht habe. Ich möchte, dass dieses Bild in unseren Herzen und unseren Köpfen verankert bleibt. Jesus will nicht dein Geld, er will dein Herz. Er will dein Herz gewinnen für sein Reich. Und es gibt auf diese ganze Welt nichts Bedeutenderes, als für sein Reich zu leuchten, für sein Reich zu leben. Jesus hat das ein paar Verse weiter. Das ist eigentlich diese Vers, wo steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es ist eigentlich ein komplette Predigt, ein Themen, Gedanken, Gebäude, wie wir mit Besitz und Geld und Sorgen, darum, ob ich genug habe oder nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und dann kommt er zu dem einer der berühmtesten Verse, vielleicht die du so kennst in der Bibel. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. In Kapitel 6, Vers 33. Das ist das, wie das Reich Gottes funktioniert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Königreich Gottes ist immer ein immer der andere zuerst Königreich. Das Königreich Gottes ist komplett konträr zu dem, was auf dieser Welt häufig passiert. Was in meinem Leben, in meinem Herzen häufig passiert. Zuerst ich, zuerst für mich, zuerst meins. Das Königreich Gottes, wenn Jesus das in seinen Gleichnissen immer wieder vorstellt, ist immer ein Königreich Gottes, wo ich immer an den anderen zuerst denke. Und das stellt alles auf den Kopf. Und das bringt wirklich Licht in diese Welt, wo sonst jeder meistens, und ich fange bei mir an, zuerst an sich selbst denkt. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Was für ein Licht! Jesus erzählt ein paar Kapitel weiter im Matthäus-Evangelium ein ganz besonderes Gleichnis. Gleichnis ist eine Geschichte, die eigentlich so nicht wirklich stattgefunden hat, aber die Jesus sich quasi ausmalt, und um damit irgendwie so ein Bild zu fabrizieren. Und meistens in diesem Gleichnis, man darf auf keinen Fall auf alle Details achten, ne? Nur so ein kleiner Tipp, aber das Wichtigste an diesem Gleichnis ist, es möchte eine Hauptaussage sagen. Und meistens in dem Gleichnis ist, mit irgendeiner Person möchte Jesus, wenn er das erzählt, dass sich seine Zuhörer identifizieren. Mit irgendeiner Person. Er sagt nicht immer, welche Person in dem Gleichnis du dich genau identifizieren sollst. Und mit einer anderen Person in diesem Gleichnis, meistens will Gott, dass er identifiziert wird von uns, wenn wir das hören. Und ich lese euch jetzt mal ein Gleichnis vor, und ihr könnt mitlesen. Matthäus 25. Total spannend, ganz am Ende des Dienstes von Jesus, zumindest schreibt Matthäus das chronologisch so auf. Ja, auch bei Lukas ist es eher am Ende folgende Verse. Denn es ist wie mit einem Menschen. Irgendein Mensch. Bei Lukas Evangelium ist es ein König. Ja, vielleicht hat Jesus die Geschichte auch mehrmals erzählt, ich gehe sogar davon aus, und in verschiedenen Zusammenhängen, die einfach ein bisschen getuned und mal geguckt, was passt besser, wie kommt das, was ich sagen will, bei meinen Hörern genau besser an. Hier sagt er, denn es ist wie mit einem Menschen. Vielleicht möchte er das gerade hier bei Matthäus, wie Matthäus das erzählt, dass sich man nicht nur denkt, okay, irgendein König, sondern dass sich auch Leute aus der Zuhörerschaft mit diesem Typen irgendwie identifizieren. Also ein Mensch, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte, was bedeutete, dass er scheinbar viel hatte. und vertraute ihnen sein Vermögen an. Ja, da hat er viel. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und er ging außer Landes. Also hier kommt ein reicher Mann scheinbar, oder zumindest einer, der relativ viel hatte, sodass er, weil er irgendeine große Reise hatte, das nicht einfach nur liegen lassen konnte, Türen zusperren und fertig, sondern es müsste irgendwie verwaltet werden. Vielleicht waren es Weinberge, Olivenhaine, keine Ahnung, die gepflegt, geerntet, verkauft werden mussten. Was auch immer, auf jeden Fall vertraut er das tüchtigen Leuten an. Das Interessante ist, damit sagt Jesus hier, okay, hier kriegen Leute etwas zur Verfügung, was ihnen nicht gehört. Ganz wichtiger Punkt. Und die Leute, die da saßen, als Jesus diese Geschichte erzählt hat, haben das genau verstanden. Weil es gab da Leute, die genau, die einiges hatten. Viele, vor allem von den Pharisäern und Schriftgelehrten, waren Leute, die waren recht wohlhabend. Da waren einige Leute, die nicht wenig hatten und die genau wussten, wie es ist, mit diesem Ding umzugehen, dass du jemandem was anvertraust und, naja, was wird er wohl damit machen? Wird er so gut damit umgehen, wie du damit umgehen würdest? Aber okay. Die konnten sich damit identifizieren. Jetzt haben die Leute was bekommen und sollten was damit machen. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Bleiben wir erstmal hier stehen. Herrliche Geschichte. Wer wärst du? Also, so doof, dass du vergraben, da identifiziert sich keiner von uns, ne? Aber so vom Menge, was man kriegt, fühlt man sich immer wieder, der nur eins hat. Ne, nee, geht's euch nicht so? Also so, wenn ich das so gelesen habe, denke ich, boah, wie gemein, warum gibt er dem einen so viel und dem anderen so wenig? Und, alle, ja, und wie diese Geschichte erzählt, warum ist der doof, der am wenigsten bekommen hat? Also okay, das sind aber nur so Nebenkommentare jetzt von mir. Auf jeden Fall, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich an sowas gedacht. Aber der Herr kommt zurück. Ja? Was wird passieren? Nach langer Zeit, kannst du ruhig weitermachen, genau, kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Das heißt, er wollte sagen, was hast du mit dem gemacht, was mir gehört? Was ich dir für eine Zeit lang gegeben habe? Was hast du mit dem gemacht? Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das gleiche macht er mit dem, der 2 empfangen hat. Und dann kommt er zum Letzten. Da trat auch er zu, der 1 Zentner empfangen hat und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Gut, dass man das weiß. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Das heißt, du machst aus nichts Gold. Ich sage das jetzt mal nicht anders, ja, aber es gibt auch so andere Sprüche. Du machst aus nichts Gold. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Er hat es zumindest nicht geklaut, dachte ich mir früher. Er hat zumindest nicht nur das für sich verprasst, hätte er auch machen können. Er hat es ja wieder zurückgegeben. Ihr könnt gerne die Geschichte weiterlesen. Der Herr ist not amused über diese Situation. Er bestraft ihn richtig, er scheucht ihn raus. Er sagt, was bist du für einer? Du wusstest, dass ich ein harter Herr bin? Du wusstest, dass ich aus nichts was machen kann? Und dann gehst du hin und vergräbst es? Du hättest es irgendjemandem geben können, eine Bank oder so, dann wären wenigstens ein paar Zinsen für mich abgesprungen. Und er scheucht ihn raus, sagt, du bist nicht verlässlich. Krasses Beispiel. Jesus sagt hier damit eigentlich, was ich euch anvertraue, Menschen auf dieser Erde, ist geliehen, ist anvertraut. Mach was draus. Mach was draus. Dein Besitz, und das sollst du dir bitte heute mitnehmen, dein Besitz ist ein Werkzeug. Mach was Bedeutsames damit. Deine Fähigkeiten, dein Geld, dein Besitz ist ein Werkzeug. Mach was Bedeutendes damit. Und vielleicht fühlst du dich so ähnlich wie in dieser Geschichte, wie ich damals, wenn ich das gelesen habe, wie heute noch, wenn ich das lese. Ich finde das irgendwie unfair. Der so ein richtiges Geschoss bekommen hat, 5 Zentner, der hat ja auch viel mehr Möglichkeiten, was damit zu machen. Vielleicht denkst du dir das auch. Boah, wenn ich so und so einen Job hat, wenn ich den und den Income hätte jeden Monat, dann könnte ich richtig Holz abreißen. Ich könnte so viel, boah, ich würde durch die Wälder laufen, bam, kein Baum würde mehr stehen. Und ich würde so viel Gutes machen auf dieser Welt. Die Stadt würde nicht mehr so aussehen, wie sie aussieht, wenn ich das und das Geld hätte. Ja, vielleicht bist du nicht ganz so und denkst, okay, so viel, vielleicht weiß ich, ob ich damit umgehen könnte. Ich wäre schon happy, wenn ich so einen Teil hätte. Dann könnte ich auch einiges fabrizieren. Und man vergleicht sich miteinander. Man guckt und denkt sich, wenn ich so wie der andere, wenn ich doch, dann würde ich vielleicht. Und ich bin so dankbar, dass Jesus diese Geschichte genau so erzählt, wie er sie erzählt hat. Er will nämlich sagen, es kommt gar nicht drauf an, wie viel du hast, sondern es kommt extrem drauf an, was du daraus machst. Wenn ich mit meinem Sohn, wenn ich das ganze Ding mache und immer in meinem Garten immer mal wieder Holz klein mache für unseren Kamin, dann hat er Bock mitzumachen. Funktioniert noch nicht so gut, ist ein bisschen gefährlich mit dem. Hat er so ein Messer bekommen. Dann sitzt er daneben und schnitzt. Das ist ganz süß. Stell dir vor, ich würde mit diesem Messer in den Wald gehen, ja, und würde da so den Baum. Ja, ist total lächerlich. Natürlich, das Ding ist gar nicht dafür gedacht. Als dieses Werkzeug gemacht wurde und ich es meinem Sohn gegeben habe, hatte ich niemals daran gedacht, dass er damit einen Baum fällen muss. Vielleicht denkst du, ich habe gar nicht viel. Ich kann gar nicht so Bäume abreißen. Was soll ich mit meinen paar Euros als Student machen? Gott wird nicht fragen, wie viel du hast. Gott wird fragen, was machst du mit dem, was du hast? Als meine Vorfahren, meine Großeltern, mein Opa, der heute noch lebt, in einer Zeit war, wo die nicht viel hatten. Sie haben in der ehemaligen Sowjetunion gelebt, in den Bergen, Ausläufern des Himalaya, und haben dort nichts gehabt. Als Christen waren sie nicht gern gesehen in der Gesellschaft. Es war zwar keine Zeit mehr, wo sie damit jetzt um ihr Leben Angst haben mussten, wie eine Generation früher bei meinen Urgroßeltern, aber Geld verdienen war recht schwierig. Sie wurden eigentlich ziemlich mies behandelt, die Christen. Und es war eine Zeit, wo nicht viel Arbeit da war. Und die hatten eigentlich nicht viel, vielleicht verglichen mit so einem kleinen Messer. Und sie sind in die Berge. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist Holz mitzunehmen und damit was anzufangen zu schnitzen. Und sie haben mit nicht viel aus diesen Hölzern, die sie hatten, einem Rohstoff, wo du denkst, was soll ich damit machen? Ich habe nichts. Angefangen, die wunderschönsten Tiere, Skulpturen zu schnitzen, die sie verkauft haben. Die Russen standen wie verrückt auf dieses Zeug. Und die konnten das verkaufen ohne Ende. Und die haben ganze Familien über Jahre, über ganze Sommer hindurch ernährt dadurch. Und anderen geholfen, die nichts hatten. Mit so wenig kann man nichts machen. Oh Mann, du kannst richtig viel machen. Es kommt nicht darauf an, wie viel du hast, sondern was du damit machst. Abschließen möchte ich mit einer Story, die mich auch richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch John Piper kennt. Er ist einer der Prediger und Theologen, die ich total schätze. Und er hat in seinem Leben über 30 Bücher geschrieben. Ich glaube mittlerweile schon fast 50 oder so. Irgendwann mal. Die sind millionenfach verkauft worden. Er wäre mega Multimillionär, wenn er das ganze Geld für sich eingesteckt hat. Er hat, bevor er sein erstes Buch veröffentlicht hat, eine folgende Entscheidung getroffen. Ich mache das jetzt nicht, um ihn hier hoch zu loben, aber einfach um ein Beispiel zu machen, für wenn du vielleicht denkst, yes, wenn ich sowas hätte, würde ich voll. Er ist ein Beispiel, der das macht. Und er hat sich entschieden, kein einziger Cent von meinen Büchern fließt in meine Tasche. Alles seiner Bücher fließt in einen Fonds. Und am Ende des Jahres, das hat er mal so in einem Interview beschrieben, kannst du gerne bei YouTube mal suchen oder bei desiringgod.org. Und dann beschreibt er das so herrlich, was das einer der schönsten Momente seines Dienstes, seines Lebens ist. Und dann kommen die zusammen mit dem ganzen Board oder hier mit dem Aufsichtsrat von diesem Non-Profit-Gesellschaft, die quasi das ganze Geld verwaltet, was seine Bücher einbringen, die er geschrieben hat. Und er ist ein Teil dieses Aufsichtsrates. Und darf mitstimmen. Dann kommen die zusammen und sagen, es ist wie ein Festtag, immer am Ende des Jahres. Dann gucken, wie viel ist reingekommen. Und dann setzen wir uns hin und überlegen, boah, wo können wir das hingeben? Was können wir damit machen? Wo können wir damit leuchten? Und die geben alles weg. Und wie er das so beschrieben hat, ist für mich nicht so, boah, ist das ein Hammer-Typ, sondern das auch. Aber ich dachte mir, krass. Was er damit Gutes gemacht hat und was er damit schon ein Licht rausgebracht hat, ich weiß nicht, wie man das messen kann. Aber das ist nicht Gottes Maßstab. Gottes Maßstab ist nicht, boah Junge, wie viel Holz hast du abgesägt? Sondern Gottes Maßstab ist, was hast du mit dem am Ende gemacht, was ich dir gegeben habe? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche, dass du persönlich die Chancen siehst in dem Besitz und in allem, was Gott dir anvertraut hat, in deinem Charakter, in deinem Familie, in allem, was du hast, Sieh das als ein unglaubliches, bombastisches Werkzeug, egal wie selber, welche Größe du dich jetzt einordnen würdest mit deinem Besitz und deinem Geld. Mach was draus. Zu allen in dieser Geschichte, so hört die Geschichte nämlich auf im Kapitel 25 im Matthäus-Evangelium, egal ob der 5 fabriziert hat, weil er 5 hatte, oder 2 fabriziert hat, weil er 2 hatte. Er konnte in der Zeit gar nicht so viel fabrizieren wie der 5 hatte. Der Lohn ist für beide genau das Gleiche. Beide lobt er und bedankt sich bei ihnen. Warum? Weil sie aus etwas, was er ihnen geliehen und anvertraut hat, etwas Bedeutsames erreicht haben. Und ich wünsche mir, dass du merkst, dass dein Geld und dein Besitz in dieser Welt, solange du lebst, etwas Bedeutsames ändert. Und du wirst merken, es gibt fast nichts Schöneres als auf dieser Welt, als zu leuchten. In dieser Stadt, durch unser Leben als Christen. Stell dir vor, wenn am Ende deine Kinder auf deiner Beerdigung aufstehen und du ihnen in deinem Leben nicht nur beigebracht hast, wie man mit dem Werkzeug, mit dem Schnitzmesser im Garten wirklich so schnitzt, dass man sich nicht schneidet, sondern dass du ihnen auch beigebracht hast, mit Geld so umzugehen, dass sie etwas Bedeutsames im Leben tun und nicht nur an sich denken. Wenn sie das über dich sagen werden und über mich sagen werden an meiner Beerdigung. Das ist mein Traum. Und wenn sie dieses Werkzeug nicht einfach nur so benutzen, wie man vielleicht damit einen Nagel einhauen würde, komplett zweckentfremdet, komplett etwas Unbedeutsames. Ich habe euch gesagt, was das kostet. Ich war mit meinen Schülern auf einer Klassenfahrt und haben wir so ein Lagerfeuer gemacht. Auch auf dieses Schöne. Meine Schüler haben die allermeisten wirklich wortwörtlich noch nie ein Lagerfeuer erlebt. Und dann saß ich mit denen und dachte, das müssen die mal erleben. Ich habe mir meine Axt, habe mir das Holz klein gehackt, da hingelegt und denen ganz klar gesagt, weil ich wusste, was Sache ist, fass das nicht an. Ich wusste aber auch, dass das auch nicht hilft. Aber auf jeden Fall habe ich das denen gesagt, habe das Ding irgendwo versteckt noch, ehrlich, so beim Holz. Ein paar Sekunden später höre ich wieder jemand voll klong, klong. So kleine Ästchen klein hackt und als Untergrund nimmt er die Kieselsteine, die da liegen. Ja, deswegen ist das Ding nichts mehr wert. Aber es so ungefähr ist es, wie wenn ich denke, okay, mein Werkzeug komplett zweckentfremde und etwas damit mache, was total wertlos ist. Ich wünsche, dass das nicht das Erlebnis deines Lebens ist, sondern dass du etwas unglaublich Schönes mit deinem Leben schnitzt. Etwas Bedeutsames für andere Menschen. Und dass dein Leben wirklich hell geleuchtet hat. Mit allem, was du bist und auch allem, was du hast. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du mir gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir in dieser reichen Welt leben dürfen. Dass wir alle, die wir hier sitzen, eigentlich an unserem Besitz so ein Kettensägenwerkzeug haben. Wir sind so reich, wir können so viel reißen. Und ich möchte dich bitten, dass du mich davor bewahrst, das nur für mich zu horten. Ich möchte dich bitten, dass du mich davor beschützt, das ganze Ding nur für mich zu leben. Hilf mir, die Werkzeuge in meinem Leben, die du mir gegeben hast, zu benutzen, damit etwas Bedeutsames entsteht. Damit andere Menschen Licht in ihr Leben bekommen. Damit Menschen, die nicht genug zu essen haben, Essen bekommen. Damit Menschen, die traurig und deprimiert sind, Freude in ihr Leben bekommen. Damit Menschen, die keine Wohnungen haben, Wohnungen bekommen. Damit Menschen, die... Gott, ich wünsche mir so sehr, dass Geschichten erzählt und geschrieben werden durch unsere Kirche und wie wir mit unserem Geld umgehen, die wir im Moment uns noch gar nicht ausmalen können. Nicht damit wir so toll sind und einen großen Namen haben, nein Gott, sondern damit du heller leuchtest in dieser Stadt. Damit das Licht deiner Kirche, deiner Gläubigen nicht nur etwas ist, was sie groß reden durch ihre Zungen, sondern dass es etwas ist, was wir tun mit unserem ganzen Herzen und deswegen auch mit unserem Geld und mit unserem Besitz. Wir wollen es dir zur Ehre tun. Denn es ist alles von dir. Und du hast es verdient, dass wir das Beste draus machen. Amen.